Lob und Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein können, sein Wort zu hören und uns neu segnen zu lassen. Jedes Mal, wenn wir zum Gottesdienst kommen, dann sind wir mit einem tiefen Verlangen in unserem Herzen hier, um Gott neu zu erleben. Um das, was er verheißen hat, zu empfangen. Denn wir möchten an dem Tage, wenn er wiederkommt, nicht nur unter dem Schall des Wortes gesessen haben. Wir möchten bereit sein. Bereit, ihm zu begegnen. Und wenn man darüber nachdenkt, wie es denen zumute sein wird, die zurückbleiben, die gelaufen sind, die dem Herrn viele Jahre folgten und dann das Ziel nicht erreichen. Das kann man sich kaum vorstellen. Und dennoch wird es so sein. Die Heilige Schrift sagt, die bereit waren, gingen hinein. Und die Tür ward verschlossen. Was gehört zu dieser Bereitschaft? Wann sind wir bereit, dem Herrn zu begegnen? Das sind so Fragen, die uns alle bewegen müssen. Denn wir wissen, dass es unzählige Menschen gibt, die von der Entrückung träumen und singen und predigen und ihre eigenen Wege gehen, ihre eigenen Lehren vortragen, noch nicht mal die rechte Gotteserkenntnis haben, geschweige in den Augen Gottes bereit sind. Aber das alles betrifft uns heute Morgen nicht. Das betrifft andere. Die Frage ist, wie stehen wir heute vor Gott? Können wir ihm begegnen? Wir haben sehr deutlich in der Verkündigung gehört, es bedarf dieser drei Erlebnisse. Wahre Rechtfertigung durch einen biblisch vom Geiste Gottes gewirkten Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Nicht nur ein Glauben, weil andere glauben, sondern eine ganz persönliche Glaubenserfahrung, ein Erlebnis mit Gott, auf das wir zurückschauen können und sagen, da ist Gott mir begegnet. Da hatte ich meine Begegnung mit Gott, mein Erlebnis, das mein Leben umgestaltet, das mein Leben beeinflusst, ja verändert hat. Und das ist erst die Rechtfertigung. Das zweite Erlebnis haben wir auch deutlich beschrieben bekommen, und die Heilige Schrift spricht mehr darüber als über das erste und über das zweite, über das dritte. Das ist die Heiligung, von der gesagt wird, ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Da gibt es keine Ausnahmen. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Das ist ein ernstes Wort. Wer weiß, was Heiligung ist in den Augen Gottes? Nicht das, was wir dafür halten, sondern was Gott von mir und dir fordert. Johannes 17, 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Dass wir eine solche Ehrfurcht vor Gott und seinem Wort haben, und zwar vor allem, was darin geschrieben steht. Es gibt genügend Menschen, die nehmen sich die Rosinen heraus und lassen den Kuchen liegen. Wir müssen jedes Wort Gottes ernst nehmen und uns von dieser göttlichen Wahrheit durchdringen lassen. Und dazu gehört wirklich alles. Auch das, was in Jakobus 5 steht. Redet nicht feindselig gegeneinander, liebe Brüder, und richtet nicht einander, denn der Richter steht schon vor der Tür. Auch das gehört dazu. Seufzet nicht gegeneinander, liebe Brüder, denn der Herr ist nahe. Wir haben den Eindruck, dass wir in den geoffenbarten Wahrheiten sind und darin geheiligt werden, aber das genügt nicht. Das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift, jedes Wort Gottes, auch dass wir unsere Zunge im Zaume halten müssen, sonst betrügen wir uns selbst und unser Gottesdienst ist eitel. Es gibt eine so große Anzahl von Bibelstellen, die im Worte Gottes sind, in denen wir geheiligt werden müssen. In jedem Punkt, den Gott von uns fordert, müssen wir gerechtfertigt und geheiligt sein vor dem Herrn. Der alte Mensch wird das nicht vermögen. Im Gegenteil, wir werden sagen, wie soll es werden? Dann aber schauen wir auf zum Herrn und sagen, treuer Gott, du hast uns begnadigt, hast uns neues Leben geschenkt, hast unsere Schuld vergeben, wir sind dein. Wir stehen jetzt zu deiner Verfügung, tue mit uns, was dir gefällt. Haben wir wenigstens dieses tiefe Verlangen in uns, dem Herrn wohl zu gefallen und all seinen Forderungen nachzukommen? Hier haben wir alle mitgehört und gelesen. Darum wollen wir, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen sollen, dankbar dafür sein. Denn dadurch dienen wir Gott so, wie es ihm wohlgefällig ist, mit frommer Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Dankbarkeit ist die Voraussetzung, dass wir Gott von Herzen und aufrichtig dienen können. Wenn wir nur an uns oder an anderen Beanstandungen finden oder suchen, dann kommen wir nicht weiter. Wir müssen dankbar werden. So steht es hier geschrieben. Es ist in Hebräer 12, der letzte Vers. Darum wollen wir, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen sollen, dankbar dafür sein. Denn dadurch dienen wir Gott, so wie es ihm wohlgefällig ist. Dankbarkeit ist das Gegenteil vom Murren, vom Beanstanden. Und wenn wir die Geschichte des Volkes Israel, wie sie uns in 1. Korinther 10 und an manchen anderen Stellen beschrieben wird, vor Augen haben, dann müssen wir sagen, sie haben alle Manna gegessen, die Feuersäule gesehen, die Herrlichkeit des Herrn geschaut, haben aus dem geistlichen Felsen getrunken, aber sie haben gemurrt. Sie waren unzufrieden und der eine steckte den anderen an, bis Gott schließlich sagen musste, Mose, das Volk werde ich vertilgen und mit dir einen neuen Anfang machen. Mose trat in den Riss. Er hat sich für das Volk vor das Angesicht Gottes gestellt, ja zwischen Gott und das Volk gestellt und sagte, tilge lieber meinen Namen aus deinem Buch, aber lass dieses Volk. Wir sehen die Gesinnung Jesu in diesem Gottesmann. Er hätte sagen können, ach, welch eine herrliche Idee. Ja, dann bin ich doch all den Kummer los. Dann gibt's einen neuen Anfang ohne all diese alten Dinge. Nein, nicht so bei Gott. Weil wir unsere eigenen Versagen und unsere eigenen zu kurz kommen, genauso sehen. Deshalb halten wir uns an den Versagen und zu kurz kommen anderer gar nicht auf, weil wir niemanden mehr nach dem Fleische kennen, sondern nach dem Geiste. Und deshalb schauen wir auf den Herrn, der uns ein unerschütterliches Reich verheißen hat und geben wird. Und das Reich Gottes beginnt in uns, denn es ist ja inwendig in uns. Und nur wenn das Reich Gottes in uns ist, werden wir im Reiche Gottes sein. Das ist eine Wahrheit, die wir nicht übersehen und nicht überhören dürfen. Hier heißt es, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen sollen, sollen wir dankbar dafür sein. Denn dadurch dienen wir Gott so, wie es ihm wohlgefällig ist. Also, wenn wir Gott so dienen wollen, wie es ihm wohlgefällig ist, dann nicht unter Murren, nicht unter Beanstandungen, sondern mit dankbarem Herzen für das, was Gott an uns getan hat. Begreifen wir das. Wir wollen Gott wohlgefällig sein und ihm dienen. Hier ist der Schlüssel dazu, nämlich dankbar dafür zu sein, dass er uns begnadigt und in sein Reich hineingenommen hat, dass wir sein Eigentum sein dürfen. Nun, es sind noch andere Bibelstellen, die wir betrachten wollen, aber es geht tatsächlich darum, dass wir diese drei Erlebnisse, die Rechtfertigung, die Heiligung und die Taufe im Heiligen Geist, wirklich empfangen. Und da würde ich, wenn alle mit einstimmen könnten und damit einverstanden wären, einfach sagen, wir sollten beten, bis jeder diese Erlebnisse mit Gott gemacht hat. Das Schlimmste, das uns passieren könnte, wäre, unter dem Schall des Wortes Gottes gesessen zu haben und die Hoffnung in uns zu tragen, beim Herrn zu sein und dann zurückzubleiben. Ich möchte diese Verantwortung nicht auf mich nehmen, denn mit der Verkündigung ist ja kein Beruf, sondern eine Berufung verbunden. Und Paulus schreibt, dass wir Rechenschaft ablegen werden für die uns anvertrauten Seelen. Oh, mit welchem Ernst müssen wir da das Wort Gottes hören und zu Herzen nehmen, dass wir im tiefsten Inneren erzittern und erschüttert werden und sagen, Herr, wo stehe ich und wie stehe ich geistlich vor dir? Wie schon gesagt, die Beurteilung der Versagen anderer, ob's Einzelne betrifft oder geistliche Bewegungen, Denominationen und so weiter, das wird uns nicht weiterhelfen. Wir brauchen eine reelle Beurteilung der geistlichen Lage und unseres persönlichen geistlichen Zustandes vor dem Herrn. Und wenn wir im Glauben stehen und dankbar sind für das, was Gott uns schon gegeben hat, dann wird er uns den Weg des Heils weiter zeigen und weisen. Denn so steht's geschrieben, wer Dank opfert, der preiset mich, und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Und das möchten wir ja sehen, das volle Heil, das volle Evangelium, die volle Wiedererstattung alles dessen, was verloren gegangen ist. In alles, was wir tun, muss wieder göttliches Leben und göttliche Kraft hineinkommen. Denn wahrlich, die Zeit, in der wir leben, ist ernst, und wir gehören nicht zu denen, die Zeiten festsetzen für die Wiederkunft des Herrn, aber auch nicht zu denen, die da sagen, mein Herr kommt noch lange nicht, sondern nüchtern und klar möchten wir bleiben und auf die Wiederkunft unseres Herrn warten. Aber als eine zubereitete, eine geschmückte, eine gekleidete Braut, so möchten wir warten, nicht als solche, die dann vor verschlossener Türe stehen. Alle gingen dem Herrn entgegen, die fünf Klugen und die fünf Törichten, alle haben ihre Lampen genommen, alle machten sich auf den Weg, dem Bräutigam zu begegnen. Ihr Lieben, viele tun das heute unter denen, die die letzte Botschaft gehört haben. Und dennoch sind Abweichungen nach rechts und nach links, Hader und dies und jenes, und die Einheit wird zerstört, der Leib wird zerrissen, weil jeder seine eigene Selbstsucht und sein eigenes Programm noch irgendwie in das Programm Gottes hinein tun möchte. Das alles muss aufhören. Wir haben uns vor Gott einzufinden, wie damals im Hause des Cornelius gesagt wurde, um zu erfahren, was Gott dir aufgetragen hat. Nicht, was Menschen zu sagen haben, nicht was sie denken oder meinen, sondern das klare und das wahre Reden Gottes. Und in dieser geoffenbarten Wahrheit des Wortes wollen wir geheiligt werden und wir möchten auch mit Heiligem Geist erfüllt werden. Wirklich, wie damals unsere Brüder und Schwestern am Anfang. Denn seht, wenn wir darauf warten, dass am Ende die gleichen Dinge geschehen sollen, wie sie am Anfang geschahen, dann muss am Ende dieselbe Kraft Gottes, derselbe Heilige Geist, die gleiche Ausrüstung muss uns zuteil werden, wenn dieselben Dinge geschehen sollen. Begreifen wir das alle? Könnten wir es aus eigener Kraft, dann würden wir gar nicht von diesen Dingen reden. Aber so wie unsere Brüder es am Anfang nicht selber konnten, sondern wie unser Herr sprach, wartet in Jerusalem, bis ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Die Gemeinde, die der Herr in diesen letzten Tagen zu einem Leibe zusammenfügt, zu einem lebendigen Organismus, diese Gemeinde muss mit göttlichem Leben, mit göttlicher Kraft erfüllt werden. Und dann geht in Erfüllung nicht ihr seid, sondern Christus in uns, der sich dann selbst offenbaren, der nicht nur reden, sondern der auch wirken kann, der seine Retterkraft, seine Heilungskraft, seine Befreiungskraft, ja, der die Kraft des Evangeliums wirklich ganz und gar offenbaren könnte. Im Propheten Jesaja im 58. Kapitel steht: Rufe mit voller Kehle aus, ohne an dich zu halten, lass deine Stimme laut erschallen wie eine Posaune und halte meinem Volk seine Untreue vor und dem Hause Jakobs seine Sünden. Zwar befragen sie mich Tag für Tag und tragen Verlangen nach der Kenntnis meiner Wege, als wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Fordern sie Gerichte der Gerechtigkeit von mir, erwarten ungeduldig das Nahen Gottes. Bleiben wir hier für einige Augenblicke stehen. Hier spricht der Herr zu einem Volk, das so tut, als wäre es nicht abgewichen, als wären gar keine zu kurz kommen, als sei alles noch in Ordnung. Gott wird befragt über seine Wege, da ist ein Verlangen, wie es hier geschrieben steht, halte meinem Volke seine Untreue vor, zwar befragen sie mich Tag für Tag, und tragen Verlangen nach der Kenntnis meiner Wege, als wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Wir würden meinen, wenn jemand täglich vor Gott tritt und sagt, Herr, welches ist dein Weg, was ist dein Wille? Und trotzdem kann es sein, dass Gott uns durchschaut, dass wir ihn fragen, was ist dein Wille, und meinen, wir wissen ihn ja schon sowieso. und dass wir ihn fragen, Herr, welches ist der Weg, den ich gehen soll? Aber wir sind schon sicher, auf dem rechten Wege zu gehen. So, dass unser Fragen und unser Wenden oder Hinwenden zu Gott halbherzig ist und nicht so, wie Gott es haben möchte. Auch wir, die wir schon in der Nachfolge des Herrn stehen, haben uns immer wieder neu mit aufrichtigem Herzen zu fragen, O Gott, befinde ich mich auf dem Wege, den du mit mir gehen möchtest? Sind wir als dein Volk schon da, wo du uns hinhaben möchtest? Wenn wir der Meinung wären, schon alles erlebt zu haben, alles empfangen zu haben und nur noch pro forma zusammenkommen und beten und predigen, was soll Gott dann über uns denken oder mit uns anfangen? Nein, wir wollen zugeben, dass noch manches fehlt und nicht so ist, wie Gott es haben möchte. Es fängt mit der Dankbarkeit für das an, was Gott schon getan hat, bleibt dabei aber nicht stehen, sondern der Weg des Herrn soll uns immer klarer erleuchtet werden und seinen Willen müssen wir immer besser verstehen und unser Verhältnis zu unserem Gott muss immer inniger werden. Manchmal ist unser geistliches Leben so flach, oh, so flach. Da sind keine geistlichen Tiefen, kein wirklich göttliches Leben, keine Spuren des göttlichen Segens bleiben zurück. Was nützt uns da unser Bekenntnis, wenn sich Gott nicht bekennen kann? Und da liegt unser Versagen und zugleich unser Verlangen zum Herrn, dass er uns dahin bringen könnte, dass er sich auf Erden verherrlichen könnte, nämlich in dir und in mir zu seinem Recht kommen, dass wir mit aufrichtigem Herzen beten könnten, Herr, lass offenbar werden, dass du Gott bist und wir dein Volk. Dass wir nicht nur mit dem Munde bekennen, sondern dass offenbar werden könnte, dass der Herr unser Gott ist und dass wir das Volk seiner Weide sind, die Herde seiner Hand, die er führen, die er segnen, die er speisen, ja, die er gebrauchen kann. Hier in dieser Schriftstelle geht's noch weiter. Es heißt, ungeduldig erwarten wir das Nahen Gottes, anstatt dass wir erkennen, dass es an uns mangelt, dann packt uns noch die Ungeduld. Und darin liegt ja überhaupt das Gesamtproblem in diesen Tagen. Warum setzen die Menschen immer wieder neue Zeiten fest für die Wiederkunft des Herrn? Warum wollen sie irgendetwas herbeiführen? Warum? Sie werden ungeduldig. Sie können die Stunde Gottes nicht abwarten. Was sagte damals der Heiland, als Maria kam und sagte, hör mal, der Wein ist ihnen ausgegangen. Er sprach, Weib, was habe ich damit zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Der Herr hat doch ein so festes Programm, das niemand abändern kann. Und wir möchten in dieses Programm eingefügt werden. Aber das geschieht nicht dadurch, dass wir gewisse Dinge festlegen, sondern dadurch, dass wir in der Gnade und im Worte Gottes gefestigt werden. Darauf kommt es doch an. Das Reich Gottes ist ein unerschütterliches Reich und alle seine Worte und Verheißungen sind Ja und sind Amen. Menschen sind ungeduldig geworden in unserer Generation. Ich werde es nie vergessen, als das Jahr 77 vorüber war und die Brüder mir sagten, ja, der Herr ist gekommen. Und ihr wisst ja, ich glaube sowieso nicht, weil ich nur glauben kann, was in der Bibel geschrieben steht. Derselbe Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel hinaufgenommen wurde, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn gen Himmel habt auffahren sehen. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Für mich gibt es kein anderes Evangelium, nur das eine, das Evangelium Gottes, das Evangelium Jesu Christi. Und ein jeder, der rechten Geistes ist, wird in dem wahrhaftigen Evangelium bleiben. Der wird nicht nach rechts und links ausscheren, Unruhe stiften und vielleicht sogar unter den Einfluss anderer Geister kommen. Und das ist schneller passiert, wie es manche vermutet haben. Ich sage euch die Wahrheit. Dieses Wort Gottes ist aus dem Geiste Gottes hervorgegangen. Amen. Wer aus diesem Wort herausgeht, begibt sich unter den Einfluss anderer Geister. Nur der Geist Gottes erhält uns in der Wahrheit des Wortes und dann macht die Wahrheit frei. Denn der Geist führt ja in alle Wahrheit hinein. Nicht ungeduldig werden, sondern, wie Jakobus schreibt, liebe Brüder, harret aus bis zur Ankunft des Herrn. Dieses standhafte Ausharren tut uns Not, aber dann nicht weiter schlafen und von einer Seite auf die andere drehen, sondern wachsam sein und sagen, Herr, wie weit konntest du mit uns gehen? Was möchtest du jetzt mit deiner Gemeinde tun? Aber wir müssen in diesen geistlichen Gleichschritt hineinkommen, ein Herz und eine Seele werden. Alles gegeneinander muss aufhören und es muss zu einem Miteinander mit Gott und zu einem Füreinander miteinander kommen, so dass Gottes Geist uns tatsächlich erfüllen und dass Gott uns gebrauchen könnte. In dieser göttlichen und geistlichen Einmütigkeit wird unsere Stärke mit Gott liegen. Was meint ihr, wenn wir so einmütig, aber wirklich einmütig in den Augen Gottes, nicht nur weil wir es als einmütig bezeichnen, sondern eine göttliche Einmütigkeit, eine göttliche Harmonie, eine göttliche Belehrung, ein Hineinführen in die Heilige Schrift, in alle Geheimnisse des Wortes und dann ein Herz und eine Seele hingelangt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Was meint ihr, wenn wir in solch einer göttlichen Einmütigkeit im Willen Gottes unsere Stimmen erheben und beten? Da soll die Stätte erschüttert werden und die Kraft Gottes muss offenbar werden unter dem Volke Gottes. Denn so war es doch immer, dass Gott sich bezeugt hat. Und es gibt keinen Menschen, der die Heilige Schrift liest und das feststellt, was Gott getan hat in der Urgemeinde, in dem nicht die Sehnsucht aufsteigen würde und der Schrei der Seele hervorkommen. O Gott, tue doch bald das Gleiche, wie du es damals getan hast. Also einerseits die Dankbarkeit für das, was Gott getan hat, um das Eingehen in die Ruhe Gottes, aber nicht in den geistlichen Schlaf, sondern in die Ruhe Gottes, indem wir von unseren eigenen Werken ruhen und in das Werk Gottes hineinkommen, das in Christus Jesus, unserem Herrn, geschah. Und dann erkennen wir, dass wir selbst Gottes Werk sind, geschaffen zu seiner Ehre und Verherrlichung. Es geht hier noch weiter und es ist die Rede vom Fasten. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir uns und du beachtest es nicht? Sicher, manches wird getan und wir meinen, Gott wird uns dann volle Aufmerksamkeit schenken und er scheint es nicht getan zu haben. Und hier ist dann die Frage, warum tun wir dies, warum tun wir das und warum siehst du es nicht? Dann heißt es weiter, bedenket wohl, am Tage, wo ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bringt alle eure Leute zur Arbeit. Bedenkt wohl nur zur Erregung von Streit und Händeln, haltet ihr Fasten, um mit roher Faust dreinzuschlagen. Ihr fastet zur Zeit nicht so, dass ihr euren Gebeten Erhörung in der Himmelshöhe verschaffen könntet. Selbst ein Fasten und Beten muss vor Gott recht sein. Wenn jemand fastet aus Rechthaberei, um nur wieder mit der Faust reinschlagen zu können, dann dürfen wir uns das alles sparen. Ihr Lieben, warum stehen all diese Worte geschrieben? Gott will Menschen aus uns machen. Wenn sie fasten, dass sie recht fasten. Wenn sie beten, dass sie recht beten. Wenn sie predigen, dass sie richtig predigen. Dass alles in Übereinstimmung mit Gott gebracht wird, gemäß seinem teuren und heiligen Worte. Das ist doch das Endziel der Verkündigung, dass wir in völlige Übereinstimmung mit Gott gebracht werden. Wir können es kaum noch erwarten, bis die Stunde schlägt, dass der Herr sich offenbaren kann. Wir haben es doch gestern hier am Nachmittag mit dieser Jugendgruppe von etwa 20 Leuten wieder neu festgestellt. Es ist doch ein Hunger da, aber Menschen haben keine Orientierung. Dinge werden zusammengetan, die nicht zusammengehören und auseinandergerissen, was zusammengehört. Der Herr hat uns so weit geholfen, hat uns gnädiglich, und ich möchte es betonen, gnädiglich eine Einsicht und eine Übersicht seines Heilsratschlusses gegeben, in einer solchen Weise, wie sie nie in dieser kompletten Form, möchte ich mal sagen, jemals dagewesen ist. Aber das alles soll ja einen Zweck haben und wird einen Zweck haben, nämlich, dass der Herr uns schlussendlich dahin bekommt, wo er uns hinhaben möchte, völlige Übereinstimmung mit ihm und mit seinem Wort. Niemand tut mir etwas, um gesehen oder gehört zu werden. Jeder verleugnet sich selbst und sagt, Herr, ich bin doch gar nicht wert, dass du mich eines Blickes würdigst. Habt ihr das schon mal gesagt? Ich habe es oft genug gesagt. Wenn ihr alle wüsstet, was ich dem Herrn schon gesagt habe, dann weiß ich nicht, ob ihr es begreifen könntet. Wer kann wohl wohlgefällig auf sich schauen? Sagt nicht schon der Prophet im Alten Testament, unsere Gerechtigkeit ist wie ein besudeltes Gewand. Was kann vor Gott bestehen? In Sünden sind wir geboren und der alte Adam haftet uns noch an, wenn wir nicht aufpassen und wachsam sind. Und wie vorher schon gesagt, was wir sind, das sind wir aus Gnaden. Und deshalb rühmen wir die Gnade Gottes. Hier heißt es weiter, soll dergleichen etwa ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem der Mensch sich wirklich kasteit. Ich werde es nie vergessen, möchte die Bewegung gar nicht nennen, aber da hat jeder seinen eigenen Leinensack. Und jeder hat seinen Salzstreuer, in dem Asche drin ist. Es ist eine Pfingstbewegung. Die haben Propheten und was sie sonst noch alles haben. Und wenn es dann so weit ist und wenn ich selber nicht gesehen hätte und in der Versammlung gewesen wäre, dann könnte ich es doch kaum glauben. Niemand darf mit seinen eigenen Schuhen den Saal betreten. Jeder muss die Schuhe draußen lassen und für jeden ist dort dieser Leinensack und die Asche in dem Salzstreuer bereit. Und dann geht's natürlich los. Und man sollte es nicht glauben, und das sage ich nicht zur Erheiterung. Das sage ich aus einem tiefen Seelenschmerz, dass Menschen meinen, vor Gott treten zu können, und denken, jetzt tun wir Buße im Sack und in der Asche. Und sie finden die nötige Bibelstelle dazu, denn da war der Prophet, der Buße tat im Sack und in der Asche. Und sie meinen, das Gleiche tun zu müssen. Hier sagt der Prophet, und diese Bibelstelle haben sie natürlich nicht gefunden, hier sagt der Prophet, soll das etwa ein Fasten sein, wenn ihr Sackleinen anlegt und euch auf Asche bettet? Darfst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Wenn du dein Haupt wie ein Binsenhalm hängen lässest und dein Kopf und so weiter herunterschaut? Nein, warum nicht? Das würde Verzagtheit veranschaulichen. Die Demut ist nicht, während der Kopf runterhängt oder während wir unsere Füße in einen Sack tun. Die Demut ist im Herzen. Und Gott möchte, dass wir diese göttliche Demut haben. Und unser Herr spricht doch in der Bergpredigt, wenn ihr fastet, dann wascht euch und salbt euer Haupt mit Öl. Halleluja, preis sei Gott. Das bezeugt, dass wir glauben, was wir beten, und Gott zutrauen, dass er es uns schenken wird. Einerseits gebeugten Herzens. Und wenn es nicht hier gesagt würde, und wir finden bei Gott Erhörung, indem wir im Sack und in der Asche beten, wollten wir es ja auch noch alle tun. Aber das ist nicht der Weg Gottes mit uns. Der Weg Gottes mit uns ist der Weg des Glaubens und des Gehorsams, dass wir uns in allen Dingen mit ihm und mit seinem Worte in Übereinstimmung bringen lassen. Darfst du das einen dem Herrn wohlgefälligen Tag nennen? Darf ein Mensch, der sich kasteit und den Kopf hängen lässt wie ein Binsenhalm, sich Sackleinen antut, in Asche bettet, darf man das ein richtiges Fasten nennen oder einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Nein. Gott will Menschen aus uns machen, die im tiefsten Inneren demütig sind und die wissen, dass sie auf die Gnade Gottes angewiesen sind und dass jede gute und vollkommene Gabe von Gott kommt. Aber es geschieht alles auf dem Wege des Glaubens, Gehorsams. Wenn wir nicht auf dem Wege Gottes sind, dann können wir fasten und beten, Kopf hängen lassen und im Sack sein und in der Asche. Es wird ohnehin nichts nützen. Und jetzt kommt's, was ein Fasten in den Augen Gottes wirklich ist. Von Vers 6. Ist nicht vielmehr das ein Fasten, wie ich es liebe, dass man ungerechte Fesseln löst, dass man die Bande des Knechtschaftsjoches sprengt, Vergewaltigte in Freiheit setzt und jedes Joch zerbricht. Vergleicht diese Schriftstelle mit Jesaja 61. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, um den Elenden die frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich ja gesandt, um die, welche gebrochenen Herzen sind, zu verbinden, den Gefangenen die Freilassung zu verkünden und den Gebundenen die Entfesselung, ein Gnadenjahr des Herrn. Das ist der Dienst, der noch heute durch die Gemeinde fortgesetzt werden muss und soll. Menschen, die gebunden sind, die sich selber nicht helfen können, brauchen keine Verurteilung. Sie brauchen ein Machtwort Gottes, in dem die Kraft Gottes offenbar wird und die Fesseln gesprengt werden. Wir wissen, als Petrus dort im Gefängnis oder was, Paulus wie immer auch, dort im Stock mit den Beinen oder Füßen und plötzlich geschah etwas und er war frei und durfte hinausgehen. Es muss etwas Göttliches kommen, etwas, das stärker ist wie das, was uns bindet, wie das, was uns hindert, wie das, was uns in der Gewalt hält. Und sind es Mächte des Feindes, dann haben wir es oft genug gesagt, es gibt zwei Mächte, aber nur eine Allmacht. Und das glauben wir von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Es gibt nur einen einzigen Allmächtigen. Und da muss Satan mit all seinem Heer, muss sich beugen und unterordnen und einsehen, dass er besiegt ist und dass er sein Anrecht an den Kindern Gottes verloren hat und dass der Herr uns erkauft hat und dass wir ihm angehören und sein Eigentum sind. Stellt euch vor, wenn ihr eine Sache kaufen würdet und der ursprüngliche Besitzer wollte da noch Rechte geltend machen und hier und da dazwischen reden und. Das wäre keine schöne Sache. Das gäbe ein Hin und Her. Nein, mit dem Augenblick, wo Gott uns in Christus erkauft und den teuren Preis bezahlt hat und das Blut vergossen wurde, hat Satan sein Anrecht an uns verloren. Und das müssen wir mal im Glauben auch sagen können. Denn mit dem Herzen glauben wir
Und mit dem Munde bekennen wir, was wir glauben. Wenn wir mit dem Herzen glauben und mit unserem Munde nicht bekennen, dann ist der Glaube nicht wirksam. Denn unser persönliches Glaubenszeugnis ist es doch, von dem geschrieben steht, sie haben überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Das Wort unseres Gottes muss unser Zeugnis werden. Wenn wir mit dem Feinde behutsam umgehen und die Dinge nur in unserem Herzen glauben und sie nicht mit unserem Munde aussprechen, wird gar nichts werden. Ein Mensch, der die Gnade Gottes erleben muss oder möchte, der muss seinen Mund auftun und mit Gott reden. Ein Mensch, der gebunden ist und der kann 100 Jahre lang in seinem Herzen glauben, der Herr wird mich befreien. Das wird dann auch 100 Jahre dauern, bis es geschieht, obwohl wir es glauben. Aber mit dem Moment, wo wir das, was wir in unserem Herzen glauben, in diesem Glauben aussprechen und sagen, Herr, du hast mich erlöst, ich bin frei, gelobt sei dein Name, Satan hat sein Anrecht an mir verloren, ich gehöre dir, o Herr, mein Gott, denn du hast mich erkauft. Ihr werdet sehen, es ist keine Frage mehr. Der Sieg Gottes wird einfach offenbar werden. Und wir werden staunen und denken, ja, so einfach ist das gewesen. Also wollen wir uns nicht länger abmühen. Ich weiß, wie schwer ein solcher Kampf ist. Und besonders dann, wenn er sich in die Länge zieht. Und wie viel innere Verzweiflung und Not da sein kann. Lasst uns noch weiterlesen. Ist nicht vielmehr das ein Fasten, wie ich es liebe, dass man ungerechte Fesseln löst, dass man die Bande des Knechtschaftsjoches sprengt, Vergewaltigte in Freiheit setzt und jedes Joch zerbricht. Warum hat unser Herr gesagt, ich gebe dir Vollmacht damals zu Petrus, und ihr wisst ja nicht nur zu ihm, sondern zu all den Jüngern, die dabei waren nach seiner Auferstehung, sprach er im Johannesevangelium, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Da steht das Wort, das ja von vielen missverstanden wird. Wem ihr die Sünden erlasset, dem sind sie erlassen. Und da braucht's keine Formalität. Da bedarf es nur der Verkündigung des Erlösungswerkes Jesu Christi. Und dann kann man den Leuten getrost sagen, jeder, der glaubt, dem sind die Sünden erlassen. Jeder, der glaubt, darf frei ausgehen. Hier steht's, Vergewaltigte in Freiheit setzen und jegliches Joch zerbrechen. Lieber Bruder, liebe Schwester, vielleicht bist du gebunden und deine Hände sind nicht einmal frei, um dich selber lösen zu können. Es ist ja zum größten Teil so, dann sind wir hier als Gemeinde und wir möchten füreinander beten. Sollte jemand da sein, der einfach sagt, ja, ich kann mich doch selber nicht lösen, weil ich gebunden bin. Liebes Herz, schreie auf aus der Tiefe deiner Seele und dein Gott, der uns allen nahe ist, wird das Werk in dir tun. Und du wirst staunen, in welch einer Weise das geschieht. Es geht noch weiter. Dann wird dein Licht wie das Morgenrot hervorbrechen und deine Heilung schnelle Fortschritte machen, und vor dir wird deine Gerechtigkeit hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut bilden. Auch das ist ein herrliches Wort. Dann wird dein Licht wie das Morgenrot hervorbrechen. Was steht hier im Propheten Jesaja Kapitel 60, Vers 1? Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Was ist das für ein Licht? Denn dein Licht ist gekommen. Johannes 1 beschreibt es uns ganz klar. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Jesus Christus, das Licht der Welt. Dann aber sollen wir erleuchtet werden. Und der Herr spricht ebenfalls in der Bergpredigt. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Merken wir nicht, wie der Herr uns als sein Volk in seine Mitarbeit hinein oder einbezogen hat, so dass wir nicht abseits Stehende sind, sondern Teilhaber und Menschen, die er gebrauchen kann in dem, was er tun möchte. Es heißt hier weiter, wenn du dann rufst, wird der Herr dir antworten. Und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. O teures Herz, dass wir dieses doch alle in der Tat und in der Wahrheit erleben könnten, dass wir einfach den Weg Gottes durch die Leitung des Heiligen Geistes so gehen könnten, dass Gottes Wohlgefallen auf uns ruhte und wir uns seiner Erhörung gewiss sein könnten, wie hier geschrieben steht. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir antworten. Warten wir nicht alle darauf, auf eine Antwort Gottes? Wir alle warten darauf. Hier ist uns der Weg gezeigt. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir antworten. Und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Und jetzt kommt die Bedingung. Wenn du die Knechtung, das höhnische Finger ausstrecken und das Trugreden aus deiner Mitte wegschaffst, wie viele meinen verhöhnen zu können, zeigen mit dem Finger auf andere, strecken so schön aus, da nützen alle Gebete gar nichts, absolut nichts. Da trifft zu, was unser Herr in Markus 7,7 gesagt hat, vergeblich verehren sie mich. Dann steht über allem dieses schreckliche Wort, vergeblich, vergeblich gesungen, vergeblich gebetet, vergeblich Gottesdienste besucht, vergeblich, vergeblich, vergeblich. Und was dann? Am Ende all des Vergeblichen steht dann die schreckliche Verzweiflung. Hier wird uns deutlich gesagt, wie es geschehen kann, wenn du die Knechtung, wie viele lassen sich geistlich knechten. Man sagt ihnen, wenn du diese Lehre nicht annimmst, dann bist du nicht dabei. Und man knechtet sie, als ob ein Mensch das Recht oder die Befugnis hätte, einem anderen die Seligkeit streitig zu machen. Oder als ob jemand dafür verantwortlich zeichnet, andere selig machen zu können. Das Heil kommt vom Herrn, unserem Gott, und ist unabhängig von allen Menschen. Schade um jeden, der sich geistlich bevormunden und versklaven lässt. Aber Die Menschen wollen ja solch eine Sache haben. Die geistliche Freiheit können sie nicht gut ertragen. Es muss immer wieder Gesetz kommen. Haben wir nicht auch das gehört? Gott hatte alles vorbereitet für das Volk Israel, Verheißungen geschenkt, und plötzlich wollen sie selber etwas tun. Dann gab Gott ihnen so viel zu tun, dass sie es alles gar nicht zu tun vermochten. Mit Abraham, mit Isaac, mit Jakob ging Gott einen so schönen Weg. Da war nicht du sollst und du musst, da war Gemeinschaft mit Gott, Verheißungen und alles, was dazu gehört. Wenn wir in die neutestamentliche Gemeinde und besonders in diese Zeit hineinschauen, die geistliche Knechtung und Bevormundung, das Binden an eigene Deutungen und Auslegungen und dann noch das Heben des Fingers und auf andere zeigen, naja, die haben hier den Anschluss nicht bekommen. Ich verzichte auf jeden Anschluss, der von Menschen oder gar von der anderen Seite kommt und Menschen nur gebraucht werden. Ich möchte bis ans Ende diesen reellen göttlichen Anschluss haben. Und der wird immer gemäß seinem Worte sein. Halleluja. Preis sei Gott. Die göttliche Verbindung ist doch immer durch den Geist und das Wort Gottes. Alles andere sind doch schon längst Deutungen, die sich als Unrecht erwiesen haben. Und man sollte es nicht fassen. Ihr wisst ja, als all die Daten vorbeigingen, hat man immer wieder neue Sachen hervorgehoben. Und die neue Festlegung, die deutet doch nur darauf hin, dass Menschen geistlich krank sind. Sie können sich selber nicht helfen, denn noch steht's geschrieben, dass niemand Zeiten und Fristen weiß, die Gott seiner eigenen Machtvollkommenheit vorbehalten hat. Und da spricht unser Herr, selbst der Menschensohn weiß es nicht und auch die Engel im Himmel nicht. Wer soll dann auftreten und sagen, Gott hat es uns geoffenbart? Aber wenn das Wort Offenbarung erklingt, das ist so die verfängliche Sache. Aber dass irgendwo auch eine Schlinge da drin sein kann, das vermuten die wenigsten. Hier steht, wenn du die Knechtung, das höhnische Finger ausstrecken und das Trugreden aus deiner Mitte wegschaffst und den Hungrigen das darreichst, wonach du selbst Verlangen trägst. Ja. Merken wir, worum es geht? Was ihr wollt, dass andere euch tun sollen, das tut ihr ihnen zuerst. Also, dass wir den Hungrigen darreichen, wonach wir selber Verlangen tragen und dadurch eine verzagte Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis erstrahlen und dein Dunkel wie der helle Mittag werden. Das ist wie ein Gesamtrezept, wie wir zu einem Leben mit Gott kommen können, zu einer Übereinstimmung mit ihm und seinem Worte. Hier werden uns die Einzelheiten aufgezählt. Hungrige Seelen sollen wir speisen mit dem, wonach wir selber Verlangen haben. Oh, auch das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Nur was du selber essen möchtest, und das muss Gottes Wort sein. Denn so steht's geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes kommt. Also, was wir da gereicht haben wollen, ist nichts anderes als Gottes Wort. Und dann kommt die Frage, haben wir dann ein Recht, anderen etwas darzureichen, das nicht Gottes Wort ist? Wir sollen anderen nur das darreichen, was wir selber zur Sättigung unserer Seele bedürfen. Und wir glauben, dass es Gottes Wort ist. Wie können wir dann anderen etwas anderes darreichen? Und dadurch eine verzagte Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis erstrahlen und dein Dunkel wie der helle Mittag werden. Ja, manches mag noch nicht so klar sein, wie wir es gerne haben würden und sehen möchten. Auch dafür ist hier der Weg aufgezeigt worden. Unser Gott hat uns über nichts im Unklaren gelassen. Im Gegenteil, schon alles steht hier geschrieben. Und der Geist Gottes führt uns in alle Wahrheit hinein. In Vers 11 steht, und der Herr wird dich alle Zeit geleiten und deine Seele auch in dürren Gegenden sich sättigen lassen und deine Glieder kräftig machen, so dass du einem wohlbewässerten Garten gleichst und einem Wasserquell, dessen Fluten nicht trügen. Halleluja, preis sei Gott. Was sagt unser Herr im Johannesevangelium im 7. Kapitel von Vers 36? Das Wasser soll in euch zu einer Quelle werden. Gott, unser Herr, will den Geist ausgießen, eine Quelle soll entstehen. Und wir sollen einem wohlbewässerten Garten gleichen. Wie schön und wie groß ist der Unterschied zwischen einer Dürre, wo alles die Köpfe runterhängen lässt und verdorrt und verwelkt ist, und einem wohlbewässerten Garten, wo alles grünt und blüht. Das darf doch zur Wiedererstattung gehören, dass der Herr einen Quell zu Zion hervorbrechen lässt. Warum wird im Alten Testament das Beispiel von der Quelle im Tempel gezeigt? Und dass dieser Strom von unter der Tempelschwelle hervorkommt. Das Wasser fließt nicht in den Tempel hinein, es fließt aus dem Tempel heraus. Halleluja, preis sei unserem Gott. Der Herr hat Großes mit seinem Volke vor, aber wir müssen uns darauf vorbereiten lassen und willigen Geistes und Herzens sein und sagen, Herr, mein Gott, sei uns gnädig, gestalte uns um, gib uns ein Herz zu deiner Ehre und zu deinem Preise. Und der Herr wird dich alle Zeit geleiten. Wollen wir das? Dass der Herr uns alle Zeit geleitet. Punkt 2. Und deine Seele auch in dürren Gegenden sich sättigen lassen. Wie viele wohnen hier oder da, haben nicht die Möglichkeit der Gemeinschaft und dennoch werden sie nicht verhungern. Ihre Seele labt sich an der Speise unseres Gottes. Sie haben Anteil an dem Wort des Herrn und ihre Seele nährt sich davon. Weiter steht, dann wird dein Licht in der Finsternis erstrahlen und dein Dunkel wie der helle Mittag sein. Und der Herr wird dich alle Zeit geleiten und deine Seele auch in dürren Gegenden sich sättigen lassen und deine Glieder kräftig machen, so dass du einem wohlbewässerten Garten gleichst und einem Wasserquell, dessen Fluten nicht trügen und nicht versiegen. Ich habe aus der Bibel gelesen. Halleluja, preis sei Gott. Können wir das glauben? Können wir uns in dieser Wahrheit heiligen lassen? Können wir Ja sagen zu jedem Satz, zu jedem Wort, das gelesen wurde? Denn nur durch die innere Zustimmung, die wir in unserem Herzen haben müssen, kann Gott sein Wort, das wir gehört haben, verwirklichen. Wenn auch nur der geringste Widerstand da ist und wir hin und her machen, gibt es doch kein Vorwärtsgehen mit unserem Gott. Wir müssen zu jedem Worte ganz gleich und wenn es uns wie ein Hammer trifft, Ja sagen können und in unserem Herzen sagen, treuer Herr, du hast recht in allem, was du sagst. Auf unserer Seite ist die Schuld, das Versagen, die Schamröte. Wir haben Unrecht getan. Du behältst in allem Recht. Und wir kommen zu dir, stellen uns zu deiner Verfügung. Hier heißt es, auch deine Glieder kräftig machen. Ob wir das nun leiblich oder geistlich, meinetwegen beides, uns wird es wohltun, wenn wir körperlich wieder ein bisschen besser dran wären, aber geistlich natürlich auch. Wir möchten, dass alle Glieder am Leibe des Herrn schön bewässert wären. Oh, dass ein Quell Gottes da wäre, wie geschrieben steht, dass der Herr einen Born hervorrufen wird. Und wir haben es ja oft genug gesungen. Es ergießt sich ein Strom wie eine mächtige Flut. Also, und einem wohlbewässerten Garten gleicht und einem Wasserquell. Da komme ich einfach nicht drüber weg. Wir sollen einem Wasserquell gleichen, dessen Fluten nicht trügen und nicht versiegen. Nicht nur mal kurz irgendwo Wasser holen. Das Wasser, das ich dir geben werde, wird in dir zu einer Quelle werden, die in das ewige Leben sprudelt. So hat es unser Herr gesagt. Und er spricht, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, von des Leibe sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen. Ihr Lieben, wir müssen langsam anfangen zu glauben. Sonst wird Gott mit uns nicht vorwärts gehen können. Und wenn wir dieses im Glauben so annehmen, immer Ja sagen, Herr, so ist das. Mein Gott, ich danke dir. Du hast uns gelehrt und den Weg gewiesen. Mach uns jetzt willig und bereit, diesen Weg zu gehen. Jetzt kommt's. Und die Deinen sollen die uralten Trümmerstätten wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler früherer Geschlechter wirst du wieder aufrichten. Und man wird dich den Vermaurer von Rissen nennen, den Wiederhersteller bewohnbarer Straßen. Auch das greift in das Thema der Wiedererstattung hinein. Wenn all die vorherigen Dinge Erfüllung finden, dann sollen die uralten Trümmerstätten wieder aufgebaut werden. So wie das Volk Israel zurückkehrte aus der babylonischen Gefangenschaft und den Tempel wieder aufbaute und der Herr sich verherrlichen konnte, so kehrt die neutestamentliche Gemeinde aus der gesamten babylonischen Gefangenschaft heraus, wird neu zu einem Tempel Gottes auferbaut, zu einer Behausung Gottes im Geist, um dem Herrn geistliche Opfer darzubringen. Alle Grundmauern werden wieder neu hochgezogen, die in früheren Geschlechtern da waren, wirst du wieder aufrichten. Und man wird dich den Vermaurer von Rissen nennen, den Wiederhersteller bewohnbarer und sicherlich auch begehbarer Straßen. Möge Gott uns doch wirklich allen Gnade schenken und helfen nach dem Wort der Schrift. Hilf mir, Herr, so ist mir geholfen. Heile mich, so bin ich geheilt. Unser Gott ist ein herrlicher Gott. Und das Schöne an seinem Worte ist, dass es wahr ist. Halleluja! Das Schöne an diesem Wort ist, dass es wahr ist. Dass wir es glauben können. Oh, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll mein Glaube ruhen? Mir ist es nicht um 1000 Welten, sondern allein um dein Wort zu tun. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Ihr Lieben, hat Gott heute verbindlich mit uns sprechen können? Sind wir bereit, durch dieses Kapitel betend, jeder für sich durchzugehen und sagen, Herr, gib mir Verständnis, erleuchte mich, lass mich wissen, was ich zu tun habe, zeige mir den Stand und so weiter und so weiter. Und ihr werdet sehen, Gott wird es allen Aufrichtigen gelingen lassen. Er wird uns entgegenkommen und seine heilverleihende Rechte wird erhoben sein. Und die Rechte des Herrn hat nicht nur den Sieg geschenkt, sondern wird ihn zustande bringen und am Ende wird Gott das Erlösungswerk majestätisch krönen, wie es seiner würdig ist. Gelobt und gepriesen sei unser Gott auch an diesem Tage. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Lasst uns alle gemeinsam beten. O Gott, treuer Herr, gemeinsam kommen wir vor dein heiliges Angesicht, o Herr. Wir danken dir für dein teures und heiliges Wort. Geliebter Herr, wir sehen all unsere zu kurz kommen, aber wir sehen dich als den Wahrhaftigen und Treuen, der gesagt hat, selbst wenn ihr untreu werdet, so bleibe ich dennoch treu. Geliebter Heiland, das Ende aller Dinge ist über uns gekommen. Die Liebe wird in vielen erkalten. Aber du hast eine Gemeinde, die neu aufgebaut wird auf dem Grund der Apostel und Propheten. Eine Gemeinde, in der du einen Born hervorkommen lässt. Lebendiges Wasser. Eine Gemeinde, die einem bewässerten Garten gleicht, die neu aufblüht in deiner heiligen Gegenwart. Geliebter Herr, lehre uns beten, wie es dir wohlgefällig ist. Lehre uns fasten, wie es dir wohlgefällig ist. Lehre uns in allen Dingen, treuer Herr, den Weg zu gehen, den du mit uns gehen möchtest. Geliebter Herr, aus der Tiefe meines Herzens weihe ich dir mein Leben und sage dir, ich bin bereit, deinen Weg zu gehen. Treuer Gott, mach mich gehorsam, füge alle Dinge nach deinem Rat und Willen und möge deine Kraft unter deinem Volke offenbar werden, dass die Gebundenen frei sein dürfen und was immer die Not wäre. Treuer Herr, gerade jetzt in diesen Augenblicken stimmen wir deinem Worte zu und sagen, Herr, du hast mich erlöst, du hast mich befreit. Ich nimm's im Glauben an. Satan, weiche von allen, die ein Eigentum des Herrn sind. O Gott, wir bitten dich gemeinsam im Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, den Sohn Gottes, der gelitten und der gekreuzigt wurde, der begraben wurde, der zur Hölle hinunterging, um alles zu besiegen, den Tod, den Satan und die Hölle und am dritten Tage auferstanden ist. Möge der göttliche Sieg unter dem Volke Gottes voll und ganz offenbar werden. Herr, bringe uns in völlige Übereinstimmung mit dir und mit deinem Worte und verbinde uns in deiner göttlichen Liebe untereinander. Möge niemand mehr seinen Finger ausstrecken. Herr, beschneide unsere Zungen, läutere unsere Herzen und gib uns eine Gesinnung, wie du sie hattest. Mach uns zu Friedensstiftern, o treuer Gott im Himmel. Wir sind alle zu kurz gekommen und mangeln des Ruhmes, den du verleihst. Aber wir sind hier, um aus deiner Fülle zu nehmen. Gnade um Gnade, Vergebung und volles Heil. Herr, ich stelle den Anspruch im Namen Jesu Christi, des Sohnes Gottes, dass alle, die der Sohn frei gemacht hat, recht frei sind. Halleluja, Preis und Ehre sei dir, denn der Geist Gottes, des Herrn, der das Wort inspiriert hat, ist hier, um das Wort in denen, die es aufgenommen haben, im Glauben zu verwirklichen und eine göttliche Realität daraus zu machen. Herr, wir preisen dich und wir danken dir. Wir beten dich an. Halleluja. Preis und Ehre sei dir. Weil wir glauben, sagen wir es: Herr, du hast es vollbracht. Du hast es getan. Es ist geschehen. Ich bin erlöst. Ich bin frei. Ich habe Vergebung empfangen. Herr, ich gehöre dir für Zeit und Ewigkeit. Geliebter Heiland, lass mich und uns alle doch Anteil haben an dem, was du in diesen Tagen tust. Herr, möge dein Wort verherrlicht und bestätigt werden, und dasselbe trifft auf deinen Namen zu. Möge dein Name geehrt und verherrlicht werden, indem dein Wort bestätigt wird und dein Volk in den Besitz all dessen kommt, was du verheißen hast. Habe Dank, dass der Glaube aus der Predigt kommt und die Predigt aus dem Worte Gottes. Und ich danke dir heute an dieser Stätte, dass dein Wort, das wir heute hier betrachtet haben, nicht leer zu dir zurückkehren wird, sondern an uns allen ausrichten, wozu du es gesandt hast. Wir danken dir dafür und preisen deinen Namen. Gemeinsam rühmen wir die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Schaffe alles in uns und tue durch uns, was du dir vorgenommen hast. Segne dein gesamt anbetendes Volk, all unsere Brüder und Schwestern, ob sie hier sind oder in der Zerstreuung leben. Herr, wir danken dir, dass du die Deinen kennst und führen wirst, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Nochmals sagen wir dir herzlichen Dank für dein Reden in diesem Gottesdienst. Gelobt sei dein Name. Halleluja. Amen.